und herzlich willkommen an diesem schönen Montag, der nicht der Rosenmontag ist, sonst wären ja auch alle in Mainz, aber der Montag davor. Und deshalb steht unsere blaue Stunde ganz im Zeichen des närrischen Brauchtums und wir machen heute ein Fasnachts-Special. Am Mikrofon ist Jutta Schostak und Gast im Studio ist heute ein hohes Tier der Wiesbadener Fasnacht. Der Ehrensitzungspräsident vom CCW, Karneval Club Wiesbaden, Klaus Groß. Ich freue mich sehr, lieber Klaus, dass du heute da bist.
Ja, deine, ich auch, danke.
Deine diversen Titel und Ehrungen zähle ich lieber nicht auf. Die Sendung ist ja nur eine Stunde lang. Mhm. Nur eins wollte ich schon noch mal wissen. Ja. Wolltest du auch mal Prinz werden?
Oh Gott, erstmal auch ein herzliches Grüß Gott hier vor der Fasnacht. Nee, Prinz wollte ich nie werden, du, weil 30 Jahre Präsident kostet ja gar nicht so viel wie ein Jahr Prinz, ja. Und ich bin ja aus dem armen Leutshaushalt und da hat sich die Frage gar nicht gestellt, ob man Prinz werden kann.
Noch eine Frage, die mich sehr bewegt, weil, das habe ich dir ja schon gesagt, ich bin kein Fasnachter.
Ja. Ja? Sind ich, ja auch Menschen.
Ja, ich, ja. Ich oute mich auch ohne Hemmungen bei dir. Und ich habe bloß Erfahrung mit der Kinderfasnacht im Maldana und im Kurhaus und ansonsten weiß ich nichts. Und deswegen interessiert mich so brennend, wie war denn deine Initialzündung, dass du gesagt hast, also ich werde jetzt Fasnachter?
Oh du, das lag eigentlich vor meiner Geburt, weil meine Schwester, die hat die Mutter gefragt, Mutter, gibt es kein Fasnachtskribbel? Das war 1953, war noch nicht die Mittel so. Da hat die gesagt, wart ab bis nächste Donnerstag, da kriegst du ein Fasnachtskribbel. Und das war eben der Fasnacht-Donnerstag und ich bin zur Welt gekommen. Aber Quatsch beiseite, die Eltern hatten überhaupt nichts mit Fasnacht zu tun. Und ich fand das einfach lustig und habe als Kind bei der Jokusgarde in Kastell mitgeturnt, habe die Bonbons aufgesammelt auf der Strecke und habe sie nachher wieder rausgeworfen. Das war für mich das Allerschärfste. Und ich glaube, da ist was hängen geblieben. Und später, ja, dann bin ich mit meiner Frau mal am Rosenmontagszug, habe ich die auf den Leiterwagen gesetzt, als Prinzessin, Freund von mir, hat das Ding gezogen, ich den Zeremonienmeister gemacht, ein Müllkübel vom ZDF hier hin angehängt mit Sträußchen, da haben wir den alten Weihnachtsbaum zerschnitten, dann haben Wattekugeln dran gemacht und haben die rausgeschmissen und die Leute haben gelacht und das war ein Bombe-Ding und dann sind wir in den Fasnachtsverein, damals noch in Bleidenstadt.
Konntest du dich da schon richtig austoben oder kam das erst später?
Also die ersten Vorträge, die waren schon verkrampft, das muss man heute zugeben, wenn ich die lese, ich habe sie natürlich archiviert, ich war ja mal Archivar von Beruf, ja, und dann kriege ich ja das Grausen, was mir der Leute da so zugemutet hat, aber das war okay und man hat mich dann berufen zum Zugmarschall hier in Wiesbaden bei der Dacho, das ist die Dachorganisation, nicht der Dachdeckerverband, ich muss dir das ja erklären, weil du bist ja unbeleckt karnevalistisch,
danke, danke.
Gell, ja, und dann hat man mich da berufen und dann war ich wohl gar nicht so übel und habe auch 2-3 Jahre den Protokoller gegeben im Kurhaus und dann kam der CCW, das ist nur der mitgliederstärkste Verein, das ist nicht der stärkste Verein, aber der mitgliederstärkste und hat mich gefragt, ob ich Präsident werden wollte und ich war damals 25, das war natürlich das Allerschärfste für einen Fasnachter, dann habe ich ja gesagt und in diesem Jahr das 30. Mal moderiert im Kurhaus, war 25 Jahre Präsident, die letzten 5 Jahre nicht mehr. Aber moderiere immer noch die närrische Riesling-Gala. Deswegen habe ich hier, die Zuhörer können es nicht sehen, natürlich eine Flasche Riesling. Darf den Hörern, Hörerinnen aber sagen, die Redakteurin, Frau Dr. Schostak, trinkt nichts. Das machen wir erst nach der Sendung.
Aber dafür hat Frau Schostak Klamotten an, die in den Fasnachtsfarben gehalten sind.
Ich bin ja total begeistert.
Das habe ich wirklich gemacht.
Weiße Pulli, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gelbe Schal, blaue Hose, also die Fasnachtsfarben. Natürlich auch ein vierfarbbunter Schal und eine rote Jacke. Naja, fast rot. Es ist ZDF-rot. Ja. Copyright Identity.
Wir sind aber hier Radio Rheinwelle.
Ja.
Das wollen wir nicht vergessen, und zwar auf 92,5.
Und ehrenamtlich.
Und ehrenamtlich, ja. Klaus, ja. Du, also man kann insgesamt sagen, du hast eine glanzvolle Karriere hinter dir.
Schöne Jahre,
und, ja. Und du warst ja oft in der Bütt. Bist du denn eher dem politischen Karneval zugeneigt oder dem Kokolores?
Also zugeneigt bin ich dem literarisch-politischen Karneval, den finde ich einfach grandios. Meine Vorträge, das hat sich so gedrittelt. Also ich habe schon auch politische Vorträge, wie gesagt, ein Protokollchef ist ja der erste Redner, der das Eis brechen soll. Das ist eine schwere Aufgabe und du musst da nicht mit dem erhobenen Zeigefinger rumrennen. Du sollst närrische Alternativen bieten. Das habe ich getan. Ich habe Kokolores gemacht, aber vor allen Dingen meine Dialektvorträge. Da war Hedwig Witte, Gründerin des Rheingauer Mundartvereins, und die hat mich inspiriert, also Vorträge zu machen, die eher mit Dialekt zu tun hatten. So habe ich dann auch im Rheingauer Volkstheater, Mundarttheater mitgespielt. Aber die letzten Jahre mache ich in der Tat keine Vorträge mehr. Können wir nachher mal drüber sprechen. Wir haben ja noch die Zukunft der Fasnacht vor uns, wie das zusammenhängt, warum nicht. Gerne würde ich es machen.
Ja. Gut, während der Vorbereitung auf diese Sendung ist mir erstmal klar geworden, wie viele Fasnachtsvereine es in Wiesbaden gibt. Sag mal, unterscheiden die sich irgendwie?
Ja, vor allen Dingen gibt es zu viele. Ja. Es gab eine Zeit lang, da hat ein Verein Krach gehabt, der hat sich gespalten und da gab es den nächsten Verein. Es gibt, glaube ich, jetzt 44 hier in der Region zumindest. Da gehören Taunusstein dazu, bis Oberjosbach. Die sind all in dieser Dachorganisation zusammengeschlossen. Meiner Ansicht nach zu viele. Das wird sich die nächsten Jahre gesund schrumpfen müssen, weil wir ja in den Sälen sehen, das mag man abstreiten oder nicht, die Zuschauerzahlen gehen zurück. Und wenn die Kameraden sich nicht gesund schrumpfen, zusammentun, Gemeinschaftssitzung machen, dann hat die Sache die Zukunft nicht.
Ich meine aber jetzt inhaltlich.
Inhaltlich unterscheiden sie sich natürlich. Wir haben drei Kurhausveranstaltende Vereine und ich zähle noch die Fidele 11 als Rhein-Main-Halle, Großveranstalter zusammen. Und das geht einfach in Richtung Event. Wir machen vielleicht noch ein bisschen Volksfasnacht, aber wir füllen mit unseren eigenen Aktiven auch kein ganzes Programm mehr. Und bei den Preisen, die wir heute verlangen müssen, um die Nebenkosten abzudecken, musst du natürlich auch Hämmer bringen und Fernsehnummern bringen, dass die Leute überhaupt noch bereit sind, so viel Geld für eine Fasnachtsgeschichte auszugeben.
Gut, und hier ist das Lied jetzt für alle, die von der Wiesbadener Fasnacht keine Ahnung haben, die Gartenzwerge bzw. die Gartezwäsch mit Leider, Leider. Ja, und wenn dann alle noch Hessisch können, steht einem tieferen Verständnis der Fasnacht nichts im Wege. Klaus Groß gibt einen Kurzkurs.
Einen Kurzkurs? Was ist doch unser Spruch so klar? Als Rudolf Dietz noch ungeboren, klang Nassau-Platt schon in den Ohren, in jeder Stupp, in jeder Kisch. Von Kaub am Rhein bis Biberisch, doch jetzt mahnt der, wo Grosche hat, geht immer mal die Gosch zu flotz, wer nit en vogue und auch nit schick, wer Blatt schwätzt, der hat auch einen Tick, damit jedoch die Fremde wisse, wann sie klatsche dürfen misse, wann sie auch nit wolle kenne, nix versteh und auf uns schenne, will ich mit euch jetzt babble, dann kann's ein jeder hier bedabble und alle Fans rufe im Chor, was ist doch unser Spruch so klar? Wer es nicht begreift, ist halt ein Bläde oder ist ein bisschen Ede Petede. Dazu gehört, der stets krakelisch, ihn nennt man einen Seldefrelich. Ein Harmducker, ein jeder kennt, so wird ein Hornochs hier genannt. Ein Hannebambel ist ein Mann, der wo wie ein Simbel wenig kann zur Saufnuss. Seht mir arme Schlucke, nit Kordeldepp und Dippegucke. Wer ängstlich ist, der hat viel Mores. Schlecht Gesellschaft heißt Mezores und Ferz mit Kriege sind Humor. Was ist doch unser Spruch so klar? Kutfettrenne, heißt mir Haare. Loch im Schuh ist Atzelaare, wat ans ist es zwatzelisch. Klappetz hotzte datterisch, Dickwotz ist die Runkelrübe. Puddelbump hängt mir ins Trübe, ein Mädchen blät, das ist ein Dunsel, ein Dunkellamp, das ist ein Funsel, im Garde steht das Gardehäuschen, goldisch Bäppchen ist ein Mäuschen, ihren Mann nennt sie Schambes und Brappes ist Schlambes und Brambes ist Hochdeutsch, das Moor ist unser Spruch, nicht wirklich klar. Wir haben nur 3 Minuten, ich muss jetzt ein bisschen schneller schwätzen. Schlappmaul, Rotznos, AB-Deckel, Klickerloch und Hosesäckel, Schäse, Kutsche, Bambel, Schnut, Hecke, Banket, Sturmfrei, But, Dippe, Dappes, Pan und Duppes, Kroppe, Griebe, Schmalz und Struppes, Bäppche und Petroleum, Funsel, Kottelbahnisch, Bauern, Dunsel, Hinkel, Olbel, Fulder, Trampel, Breimaul, Brutsch und Hängebambel, Traube, Perkel, Trickeberge, Knittelkantsche, Iberzwerge. In Nassau lebt man dort davor, ist unser Spruch nicht wirklich klar. Wie klingt doch unser Dialekt? So schä, so sinnreich und perfekt, drum bitte ich jeden halten hoch, er ist doch unser Muttersprach. Ein Rheingauer kriegt doch kein Erje, mit dem Dotzemer, mit dem Diede Berje, weil einst der Herzog sprach zur Alten. Lisbeth, du wirst mich nicht halten, die Sprach der Leut hier so zu retten, wie's mir beliebt, mon cher, ich wette. Der hat für die Sprache Ohr. Ist unser Spruch nicht wirklich klar? Ich halte bei, solange ich lebe. Der Harm ist der Harm. So sind wir halt eben.
Also, lieber Herr Groß, ich weiß überhaupt nicht, warum Sie zum Hessischsprechen auffordern. Seit meiner Schulzeit befleißige ich mich an der hochdeutschen Sprache. Ja. Und ich werde das auch in Zukunft beibehalten. Schließlich will man ja auch zeigen, dass man eine gewisse Bildung genossen hat und eine gewisse Kultur vorweisen kann. Jawohl, Herr Groß. Und Sie werden mich auch mit Ihren Vorträgen nicht zum Hessischreden verführen und ich bleibe beim reinen Hochdeutsch. Und das sind wir wohl unserer Weltkur- und Kongressstadt schuldig. Da haben wir ja einen Ruf zu verlieren. Das kann man übrigens auch von den Old Daddies hören. Auf heißer Welle wogen.
Schuldig. Das sind wir uns schuldig.
Ja. Die organisierte Fasnacht ist schon 150 Jahre alt. Der Karnevalsverein Sprudel wurde sogar noch ein paar Jahre früher gegründet. Einer der Gründer war Ferdinand Heil, der legendäre Kurdirektor der Kaiserzeit. Ich habe mal gelesen, dass Heil die Fasnacht in Wiesbaden etabliert hat, um nach der Schließung der Spielbank durch die Preußen eine neue Einnahmequelle aufzutun. Wie war das denn damals?
Ja, also da ich ja noch Gründungsmitglied bin von der ersten organisierten Fasnacht von 1859, kann ich dir das ja schon ein bisschen genauer erklären.
Du wusstest es.
Es gab in der Tat durch die Volksaufstände Marsch aufs Hambacher Schloss 1848 eine Bewegung. Und man war seitens der Fürsten froh, dass die etablierte Gesellschaft, also das gehobene Bürgertum, dieses ein bisschen organisierte, damit es nicht aus dem Ruder lief. Das war eigentlich der Beginn der organisierten Fasnacht. Und 1856, ich habe es nachgelesen heute Mittag nochmal, gründete der Ferdinand Heil einen sogenannten Künstlerclub. Er wollte die Spieleinnahmen, die fehlenden Spieleinnahmen, ausgleichen. Und 1862 mündete das in die Gründung des Sprudel der Karnevalgesellschaft, der ältesten Wiesbadener Karnevalgesellschaft. Und es zeigt ja allein, dass 34 Künstler da engagiert waren, denen standen 51 Laien gegenüber. Das entspricht der heutigen Tendenz, das Volksfest Fasnacht doch eher in ein Treffen hochbezahlter Comedy-Stars auf der närrischen Rostra umzubauen. Bohnebeitel sind da so ein Beispiel. Das war der Verein, der ein Kammerspiel alles aus eigener Kraft gemacht hat. Heute siehst du da überwiegend Rundfunkstars auf der Bühne. Das sind Bombenveranstaltungen. Ganz klar. Nur wenn das der Maßstab für alle anderen werden sollte, dann ist Gute Nacht Marie, dann ist die Volksfasnacht natürlich irgendwann auch tot. Ja, der Sprudel musste dann natürlich auch irgendwann mal wegen dem Ersten Weltkrieg aussetzen, wegen des Ersten Weltkrieges, hat sich 1928 wiedergefunden.
Entschuldigung mal, bevor du jetzt weiterredest und die Geschichte vom Sprudel erzählst, ich wüsste mal gerne, wie das war in der Gründungszeit. Das war doch ein ziemlich elitärer Verein.
Ja, man sagt, also, wie gesagt, die Künstler, es waren ja Theaterkünstler, Opernsänger, Schauspieler und die waren ja umjubelt von der High Society, wie man heute sagen würde. Also Wiesbaden hat 14.000 Einwohner zu der Zeit gehabt, 35.000 Kurgäste oder was. Da war der Teufel los. Das war ein gesellschaftliches Ereignis. Leute wie du und ich, die wären vermutlich gar nicht auf diese Fasnacht gekommen, ebenso wenig wie in Wien, wenn der Herr Strauß seine Opernbälle bespielt hat mit der Wiener Musik, die ja durch den Fasching in Wien groß geworden ist. So muss das ein Abklatsch hier in Wiesbaden gewesen sein.
Also ein gesellschaftliches Ereignis.
Ein Großereignis gesellschaftlicher höchster Ebene, ja.
Und was haben die inhaltlich gemacht? Also haben die Büttenreden gehalten oder
ja,
was?
Ich denke auch schon. Ich kann mich an Bilder erinnern aus den Chroniken. Da gab es dann in dem alten Kurhaus Sitzungen, wo ein Käfig dann von oben herab gesenkt wurde, wenn die Rede nichts war. Oder es gab auch Sitzungen im Theater. Das war allerdings dann schon kurz nach dem Krieg. Da wurden die Redner in die Versenkung geholt. Was? Die Theater haben doch also eine Hebebühne. Und dann wurde der Redner abgeschafft. Es gab schon auch Reden, aber ich glaube zu wissen, dass die Musik und das Schauspielerische und der Gesang überwogen in der Zeit, in der ersten Zeit.
Und die Wiesbadener Fasnacht hat sich damals eben in diesen Punkten schon sehr stark von dem Mainzer Karneval oder der Mainzer Fasnacht unterschieden. Ja, das war mehr in Mainz, war mehr das Volksvergnügen.
Ja, aber gleichwohl hat natürlich die Mainzer Fasnacht die Wiesbadener schon immer geprägt. Da gab es Gestalten, die sind hüben und drüben aufgetaucht. Und die Mainzer haben auch gern Wiesbadener Redner, wenn sie denn mal gut waren, vereinnahmt. Und plötzlich waren das alles Mainzer Bürgersöhne und Bürgerstöchter. Wollen wir nicht vergessen, Heinz Heutzeroth, Namen, die heute noch bekannt sind. Der Dr. Willi Scheu, das sind Wiesbadener, ja. Kannst du auch wieder vergleichen mit heute, der Beckepeter ist ein Taunussteiner, ja, der wird in Mainz gefeiert wie der Große, aber er ist uns natürlich genauso gern gesehener Gast. Allerdings auch ein Comedy, hier widerspreche ich mich jetzt ein bisschen.
Also wenn die Mainzer sich heutzutage lustig machen, das kriegen wir immer auch auf der der Fernsehsitzung, kriegen wir das ja immer verpoolt, ja. Das kriegen die Wiesbadener immer einen drauf.
Das ist auch okay eigentlich.
Ja, aber die Mainzer brauchen sich gar nicht so anzustellen, ja.
Na, pass auf, solange das ja Witze sind, das machen wir doch auch. Mein Stammwitz, weiß nicht, ob wir die Zeit noch haben, ist der, die Mainzer Hofsänger kommen immer ins Kurhaus nach Wiesbaden. Sie werden gefahren von Gonsenheimer Bürgersteste, ja. Die haben die Hofsänger 100-mal gehört. Dann raufen die also im Kurpark auf und ab und da wackelt's Gebüsch, weil sich zwei Wiesbadener liebend ins Gebüsch zurückgezogen haben. Das eine Mensa-Mädchen sagt zu dem anderen, du guck doch die blöde Wiesbadener, die können noch nicht immer richtig schunkeln. Das halte ich für einen Witz. Wenn ich allerdings im Saal höre, sind Wiesbadener hier, steht mal auf, raus, dann müssten wir Charakter zeigen und auch gehen, denn von den Mainzer Vorortvereinen Weisenau, Mombach, Kastell füllt Wiesbaden einen großen Teil der Sitzungen. Das wollen wir mal klar festhalten, weil sie eben auch lieber das Original in Mainz sehen, wie den Abklatsch hier in Wiesbaden.
Ich habe dich ja eben unterbrochen, als du gerade so in Fahrt warst und über die Geschichte der Wiesbadener Fasnacht erzählt hast. Wir haben ja nicht viel Zeit, also mich hatten die Anfänge besonders interessiert. Gibt es noch irgendwelche ganz wichtigen Informationen, die man wissen muss zur Geschichte?
Also das eine wollte ich noch gern gesagt haben, dann schließen wir das Thema Sprudel gern ab. Aber ich weiß, die Freunde hören zu, die wollen das hören. Die sind also 1938 durch die Gestapo verboten worden. Der einzige Verein in Wiesbaden war die große Karnevalgesellschaft 08. Die wurde von Kraft durch Freude vereinnahmt und hat bis 1944 weitergemacht. Und nach dem Krieg, die Leute waren doch ausgehungert, die wollten unerhalten werden, dann sprangen diese Karnevalvereine wie die Pilze aus dem Boden. Auch der Sprudel hat sich wieder gegründet, 1957, 58 in der Kampagne. Aber es gibt eigentlich nur drei, die diese ganze Zeit von 1862, 1859, 62 überlebt haben. Der Sprudel, vor allen Dingen die Käuzchen in Sonnenberg als Abteilung eines Turnvereins und natürlich der Elferrat der Kolbing-Familie Wiesbaden Zentral, die in diesem Jahr ihren 125. Geburtstag feiern, unterbrochen nur durch die Weltkriege.
Gut. Und ich komme nochmal auf Mainz zurück, weil ich jetzt so ein schönes Lied ansagen möchte. Also man kann insgesamt sagen, dass auch für die Mainzer Wiesbaden nicht ohne Reiz war. Ja?
Nein, und Namenswort gut verstanden, du.
Ja. Und Ulrike Nerath schwärmt vom Traumbad. Tja, dann muss sie eben in Mainz-Dreis bleiben, Ulrike Nerath. Du wolltest noch was sagen?
Ja, der Vollständigkeit halber, das Stück ist aus dem Musical Feucht und Fröhlich von Frank Goliszewski, was immer wieder im Unterhaus in Mainz zu erleben ist. Gibt schon ein Nachfolgestück, das sollte man der Fairness halber mal gesagt haben. Wollte vielleicht auch noch ergänzen, dass der erste Rosenmontagszug nach dem Krieg in Wiesbaden war, nicht in Mainz. Die Wiesbadener so fair waren, als Mainz wieder atmen konnte, weil es ja viel stärker zerstört war, und ist dann auf den Sonntag gegangen. Mainzer hätten gern gehabt, dass wir im Main Blumenkorso gemacht hätten und überhaupt keine Fasnacht. Kann man verstehen. Manchmal ist er auch hier wirklich furchtbar, aber manche sind auch sehr schön.
Gut, damit kommen wir jetzt zu dem Fasnachtzug und zu unseren Kulturtipps. Also ein ganz wichtiger Termin ist der Fasnachtzug am Sonntag, dem 14. Februar ab 13.11 Uhr. Wer sich in die Teilnehmerliste einliest, kommt sich übrigens vor wie ein Forscher auf Expedition. Also das geht zu Leuten wie mir so, die keine Ahnung haben. Ja? Und ich denke, ich bin dann in völlig unbekanntem Terrain, in einem ganz seltsamen, fremden Narrenland, in dem eigenartige Völker leben. Die Erbenheimer Brummer, die Nauer der Ginz, die Wuppe, die lustigen Löffler, die Wäublinger Ora-Wusler und die lustige Kunne, die Stoppelhopser, die Arionen, die Sonnenberger Käuzchen, die Zissler und nicht zuletzt die Wonneproppen. Übrigens sind auch zwei Wiesbadener Partnerstädte dabei, Görlitz und Tunbridge Wells. Und zwei Vereine, die besonders beachtenswert sind. Ich hoffe, dir ist das auch aufgefallen, lieber Klaus.
Ja,
der eine ist der koreanische Verein mit seiner Trommlergruppe, und zwar mit einer Darbietung, die etwas überrascht. Es handelt sich nämlich um eine Beerdigungszeremonie. Die Vorsitzende des koreanischen Vereins erklärt, was es damit auf sich hat, Frau Myung-U Ostermeier.
Ja, wir haben aus Korea 43 Leute eingeladen, vier Fasnachtzug mitwirken, ja. Und Wir haben ja 5000 alte unsere Kultur. Und früher haben wir die Trauerzug, das ist Sänfteträger, ja. Und die haben bis Beerdigung, bis dahin haben die Sarg in die Sänfte reingetan und getragen bis Begrabung, ja. Und diese Zeremonie wollte ich hier vorstellen.
Eine Beerdigungszeremonie? Ja. Auf dem Wiesbadener Fasnachtszug. Also das ist ja nicht gerade das, was man so erwarten würde. Ja. Wie sind Sie denn auf den Gedanken gekommen?
Ja, ich habe selbst so eine Zeremonie noch nicht erlebt. Und ich möchte gerne, wir haben so wirklich stolze unsere die Kultur haben. Und diese Zeremonie wollte ich vorstellen in Wiesbaden, alle bekannt machen. Ja.
Eine Beerdigungszeremonie ist doch etwas Trauriges.
Nein, die sind nicht traurig. Die gehen ja ins Grab, aber sie haben diese, während dem Lauf diejenigen gestorbene, da Gute, was die gemacht haben. Ne? Und solche Leute, über den erzählen die und singen die für diese Leute, und das ist ein Fest bei uns. Nicht so traurige Feste, sondern feierliche Feste.
Und was bekommen wir denn da zu sehen in dieser Beerdigungszeremonie?
Ja, die Leute laufen, ungefähr so 30 Leute tragen Sänfte, und dahinter geht auch Trommler, sind auch diese Fahneträger, so 30 Leute. Das ist ja feierlich. Und ich finde auch das sehr, sehr interessant. Diejenigen hier geborene, unsere Kinder sollen auch miterleben sowas, unsere Kultur. Und das ist ja mein Anlass. Ja, die Leute denken, auch die Sänfteträger und solche Sachen, die verschwinden auch bei uns langsam. In Korea gibt es auch selbst nichts mehr. Vielleicht im ganzen Dorf, ja, traditionelle. Und die Leute, die Künstler sind, die wollen gerne so unsere Kultur hier bekannt machen.
Also es ist ganz egal, auch zu welchem Anlass.
Das ist ja Kultur. Kultur, Brauchtumkultur, die Karneval ist.
Der gemeinsame Nenner ist Brauchtum.
Ja, ja. Unser Brauchtum. Und ist das negativ?
Wir bewundern sehr, wie Frau Ostermeier alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um ihre Idee zu verwirklichen, und wünschen viel Erfolg. Und vor allem das Ausbleiben von Regen oder Schnee. Und bei dem anderen Verein, der mir aufgefallen ist, handelt es sich um die Assyrer in Wiesbaden. Sie haben als Christen ebenfalls eine Karnevaltradition, auch wenn die sich von der römisch-katholischen in mancher Hinsicht unterscheidet. Dazu Karim Schamun.
Fasnacht, dem Wiesbadener Fasnacht, das ist ein Teil der Wiesbadener Kultur. Und die assyrische Gemeinde in Wiesbaden, die erst nach Wiesbaden kam, war ja Anfang der 60er Jahre, mittlerweile über 40 Jahren. Und wir fühlen uns ein Teil dieser Stadt. Wir, die Assyrer, feiern Karneval seit mehreren von Hunderten bzw. Tausend Jahren. Bei uns wird gefeiert am Karneval bzw. jetzt die Zeit. Wie dieses Jahr wird ja gemeinsam gefeiert, und das freut mich so sehr, dass wir jetzt Ostern zusammen feiern. Und wenn Ostern zusammen gefeiert, das heißt, alle weiteren Feiertage kommen in dem Jahr alle gleichzeitig. Für Ost- und West-christlichen Kirchen. Und aus diesem Anlass, beziehungsweise, das ist ja schon ein sehr guter Anlass und Zeichen, dass die Kirchen gemeinsam feiern. Aber wir feierten schon Karneval auf eine andere Art und Weise. Bei uns, wenn ich jetzt sage, bei uns hieß bei den Assyrer im Babylonischen Reich, in Assyria oder halt in Ninive, früher hat man im April, am 1. April gefeiert. Und zwar 12 Tage lang, vom 21. März bis 1. April. Und das war die Zeit, die Könige müssen eine Jahresplanung der Götter vorlegen. Und während diesen 12 Tagen von 21. März bis 1. April, da müsste schon alles vorbereitet sein. Und am 1. April ist das höchste religiöse und nationale Feiertag bei den Assyrern, nämlich da fängt das neue Jahr. Dann ist es bei uns das 1.1., Anfang eines Jahres, den 1. April. Und genau am 21. März fängt das Volk sich vorzubereiten für den Empfang ein neues Jahr.
Und das ist Karneval?
Und das ist bei uns den Karneval, 12 Tage lang.
Und wie sieht der aus?
Gut, ich habe die Zeit nicht mehr erlebt. Das sind schon ein paar tausend Jahre und sogar vor Christi Zeit. Aber wenn ich da lese, wie da gefeiert wurde, es ist genauso ähnlich wie heute in Karnevalzüge, sehr karnevalistisch geschminkt. Natürlich haben die gefeiert und auch Teil getrunken, wie das Übliche im Leben ist. Und wir können diese karnevalistische Leben, wie wir früher gefeiert haben, nicht mehr nachholen. Die Zeit ist schon vorbei. Aber wir haben die Möglichkeit, jetzt am den jetzigen Karneval, und das ist dieses Jahr den 14. Februar, findet statt, und da haben wir uns jetzt wieder mal angemeldet. Karneval muss gefeiert werden. Man muss diese Tradition halten, ehren. Und nur ich muss eins sagen, die jüngeren Generationen, die müssen aufpassen, dass sie nicht so viel Alkohol trinken, nämlich die versauen den Ruf vom Karneval und Fasching. Das ist meine Bitte.
Das war eben Manja heißt es ja, ist ja portugiesisch, Manja da Carnaval, Musik aus einem sehr berühmten Film. Und wir kommen damit zu weiteren Kulturtipps. Anlässlich der Oscar-Preisverleihung zeigt das Caligari berühmte preisgekrönte Filme aus früheren Jahren. Höhepunkte der Filmgeschichte, die schon lange nicht mehr auf der Kinoleinwand zu sehen waren. Heute interessiert uns besonders ein Werk, das uns in den Karneval von Rio führt. Orfeo Negro, ein Film aus dem Jahre 1959, der den antiken Mythos von Orpheus und Eurydike nach Rio de Janeiro verlegt. Und aus diesem Film stammte die Musik Manja da Carnaval. Der Film gewann übrigens, was es zu gewinnen gibt. 1959 die Goldene Palme, danach weitere Festivalauszeichnungen 1960 bei den Golden Globes, wie bei der Oscarverleihung als bester fremdsprachiger Film. 50 Jahre ist das also her und wir freuen uns, dass wir diesen unter die Haut gehenden Film in unserem Lieblingskino wieder mal sehen dürfen. Am 15.02. um 18 Uhr. Also das ist eine Alternative für alle die, die nicht zum Rosenmontagszug nach Mainz gehen. Gut, und was haben wir noch? Der Stadtsalon tagt wieder. Die Initiatoren melden, der Salon geht mit seinen Heimatklängen ins zweite Jahr. Mit Wer macht Wiesbaden wollen wir uns einem weiteren spannenden Thema stellen. Wer engagiert sich in Wiesbaden und warum ausgerechnet hier, ist eine der Fragen, die wir unseren Podiumsgästen aus der Kulturszene und engagierten Gewerbetreibenden stellen wollen. Einerseits werden die Macher bewundert und ernten viel Anerkennung, aber wer was macht, hat meist auch Macht und wird so schnell auch zur Zielscheibe von Kritik und Anfeindungen. Also, warum macht man überhaupt etwas hier in der Stadt? Wie immer stehen auch diesmal die drei Ks im Mittelpunkt, kontrovers, kreativ, kulinarisch. Musik gibt es, iranische Folklore und klassische deutsche Lieder. Und für den, der will, auch Suppe. Am 22.02. um 19 Uhr im Künstlerhaus 43. Was sagst du denn da übrigens dazu, Klaus? Wer macht Wiesbaden? Hast du da eine Antwort?
Das ist tiefgreifendes Thema. Vom Künstlerviertel angefangen. vom Künstlerviertel angefangen über den Hafen in Schierstein und. Ich glaube, da müsste mal den Herrn Pöse und den Herrn Rönsch einladen hier, die können dir da mehr Auskunft geben.
Ich fürchte fast, die kommen nicht. Aber,
dann hätte man noch den Guntrum, der Präsident vom Karnevalclub, der ist ja SEG-Chef, der weiß auch was.
Meinst du, wenn du ein gutes Wort einlegst, der käme?
Unbedingt kommt er.
Dass wir mal darüber, über diese Sachen sprechen können.
Das saß hier schon mehrfach, halt mit anderen Themen.
Ja, naja, weil wir ja ein Kulturverein sind, ein Kulturclub und eine Kultursendung haben. Ja. Dann, aber gut, also wenn du mir das rätst, dann lade ich die Herren.
Du, Baugeschichte ist auch Kultur.
Ja, völlig, völlig richtig. Also prima, das wird gut. In der nächsten Zeit was. Wir machen mal weiter mit Kulturtipps. Ich finde es sehr interessant, welche Weltthementage es mittlerweile gibt. Am 21.02. findet der Weltgästeführertag statt, organisiert von den örtlichen Vereinen des Bundesverbands der Gästeführer Deutschland. Dieses Jahr ist das Thema »Es riecht nach Arbeit«. Und in Wiesbaden werden 3 sogenannte Schnupperführungen angeboten. Das Quartier der kleinen Leute, das neue Rathaus und die Arbeitszeit, Kuren und Resonieren, der Badearzt Feodor Plessner und sein Sohn, der Philosoph Helmut Plessner. Alle Führungen sind kostenlos. Uhrzeit und Treffpunkt erfährt man im Touristoffice am Marktplatz. Und wer mal ein bisschen mehr von Wiesbadens Geschichte wissen will, dem seien die Stadtrundgänge empfohlen. Ab März wieder regelmäßig samstags um 10 Uhr. Man muss ja nicht unbedingt Tourist sein, um die Angebote der Touristinformation wahrzunehmen. Und Anfang März mit der Ankündigung aus dem Nähkästchen geplaudert, werden wir doch schwer angefüttert. Und zwar geht es darum, die Stadtführerin Irmgard Knopf erzählt unter anderem Dönches über berühmte Wiesbadener Touristen wie Goethe, Richard Wagner, Johanna Schopenhauer und Enrico Caruso. Sie widmet sich aber auch der Neuzeit und informiert über Absurditäten der Stadtplanung. Also ich muss sagen, das gefällt mir besonders. Stichworte Schneise vom Geisberg zur Adolfsallee unter Abriss des Bergkirchenviertels oder Autobahn über den Kurpark und andere gruselige Vorstellungen und Ideen. Das wäre doch auch ein Unterhaltungsprogramm in gewisser Weise, oder?
Unbedingt. Guck mal, wir hatten ja auch mal eine Hochbrücke an der Kulinstraße. Ja, die haben wir abgerissen, nur um ein Volksfest zu haben.
Also Samstag, 6. März um 10 Uhr an der Touristinformation und weitere Stadtrundgänge jeweils samstags um die gleiche Zeit. Ja, und am 21. Februar haben Filminteressierte mal wieder die Möglichkeit, sich über Produktionen zu informieren, die man wahrscheinlich sonst nicht zu sehen bekäme. Diesmal neuere Filme aus Italien. Wilma Esselmann von der Dante-Gesellschaft und Jutta Beirich vom Caligari haben 4 Werke von hierzulande wenig bekannten Regisseuren herausgesucht. Den Anfang des Programmschwerpunkts Nuovo Cinema Italiano macht eine italienisch-okzitanische Produktion aus dem Jahre 2006 von Giorgio Di Ritti, Der Wind zieht seinen Weg. Und weil es sich um einen Programmschwerpunkt handelt, gibt Wilma Esselmann eine Einführung in die zeitgenössische italienische Filmproduktion. 21.02. um 20 Uhr zu sehen ist die Originalversion mit deutschen Untertiteln und im März folgen noch 3 Filme. Zwischendurch wird im Caligari übrigens noch der deutsche Fernsehkrimi-Preis verliehen, aber darauf muss ich ja nicht extra hinweisen. Ja, und wir kehren zurück zum roten Faden unserer heutigen blauen Stunde und hören Paganinis Version eines populären Themas, Karneval in Venedig, gespielt von David Garrett. Ich kannte das Lied bisher unter dem Titel Mein Hut, der hat 3 Ecken, ja, aber ist was ganz anderes.
Aber der Wiedererkennungswert ist ein bisschen schwierig beim Herrn Paganini.
Oder bei dem Herrn Garrett.
Oder so.
Oder bei beiden. Vor 30 Jahren wurde übrigens der Karneval in Venedig zum ersten Mal nach 200 Jahren wieder gefeiert. Ich weiß nicht, ob du das auch weißt, ob du über Wiesbadens Grenzen, Karnevalsgrenzen hinausblickst. Ja, nehme ich mal an. Ne? Napoleon hatte ihn verboten, weil damals ganzjährig Karnevalsaison war. Die Sitten waren lose und unter den Masken der Einwohner Venedigs verbarg sich mancher Kriminelle oder politisch Verdächtige. Und da meinte Napoleon, das wolle er nur nicht haben. Lange Pause also. Ich war 1980 in Venedig, als sich die Einheimischen wieder auf ihre Tradition besannen. Und es war wunderbar. Es war einfach wunderschön. Fast ohne Touristen. Venezianer in Kleidung des 18. Jahrhunderts oder in Commedia dell'arte Kostüm unterwegs. verwunschen, verzaubert, geheimnisvoll und das Ganze in der Kulisse von Venedig. Und ein Jahr später war es schon vorbei. Schon da war aus dem Markusplatz eine Riesendisco geworden und der Kommerz hatte seine Chancen entdeckt. Vorbei ist jetzt auch das Stichwort für meine nächste Frage. Denn ich habe einen Artikel von dir gelesen und da sagst du, dass nach deiner Auffassung auch bald die Wiesbadener Fasnacht vorbei ist. Müssen wir fürchten, Klaus?
Naja, nein, ganz so dramatisch war es ja dann doch nicht. Ich sah die Saalfasnacht. In der jetzigen Art hat nicht die Zukunft. Und ich habe vorhin schon das Stichwort gegeben, wenn wir die Fasnacht zum Event verkommen lassen, das ist jetzt natürlich sehr subjektiv, dann hat die Volksfasnacht keine Chance mehr. Aber dann geht es eben mit einer Eventfasnacht weiter. Aber das bringt uns die jungen Leute leider auch nicht in die Seele, denn du wirst es am Freitag sehen oder hast es auch schon gelesen, auch das ZDF mit seiner Traditionssendung Mainz bleibt Mainz geht back to the roots. Man macht Traditionssitzungen, weil das Publikum ein altes Publikum ist. Und auch mit Comedians und modernen jungen Leuten wie Tobias Mann, Ramon Kurmann holst du keine jungen Leute mehr an den Fernsehschirm. Und ich habe einfach nur gesagt, Jüngere bevorzugen heute After-Work-Lounges, über 30 Partys, Events, Kölner, Gesangsgruppen und Musicals. Da kann es kosten, was es will. Bei uns sind 30 Euro Eintritt zu viel. Na gut, von Kurhauspreisen mal abgesehen, von der Bewertung, das kann schon ein Familienvater gar nicht bezahlen, okay. Man lacht und maskiert sich aber auch heute nicht mehr. Es gibt keine Maskenbälle mehr, man macht ja Halloween. Am Heiligabend ist man nicht mehr in der Familie, man geht um 22 Uhr in die Disco. Da merke ich, ich werde alt oder blöd. Also ich kann es nicht anders sagen. Sportvereine haben dieselben Probleme. Man geht heute in die Fitness Factory. Ist das der Zeitgeist? Aber auch Journalistennachwuchs rollt schon mit den Augen, wenn sie einen Bericht über die Fasnacht schreiben müssen. Insofern bin ich dir, Ihnen, liebe Frau verehrte Dr. Jutta Schostak, äußerst dankbar, dass Sie die Fasnacht überhaupt zur Kultur rechnen. Das ist ja gar nicht mehr so selbstverständlich. Aber mal zum Ernst der Sache, als ich 26 war und bin Präsident geworden, war meine Mannschaft unter 50. Die Mannschaft, die Frauschaft hat sich nicht wesentlich geändert, die sind jetzt in Richtung 80. Das kann die Zukunft nicht sein. Altersbedingt scheidet natürlich einer nach dem anderen aus und die Jüngeren wachsen nicht in dem Maße nach, in dem wir sie bräuchten. Dann haben wir noch dreimal die Fasnacht ausfallen lassen. Lalü war das Stichwort, 82, weil wir uns gewehrt haben gegen die Stadt, die keinen Zuschuss mehr geben wollte. Das war saublöd von uns selbst. Wir haben eine Flutkatastrophe gehabt, 59, und wir hatten 1991 den zweiten Irakkrieg. Die ganze Welt hat gefeiert. Günter Rüttiger hat einen kleinen Vers, ich glaube, die Zeit haben wir noch, damals gesagt und den fand ich so klasse. Vielleicht war es ja auch angebracht, dass man verzischt auf Fasnacht. Doch trübt die Einsicht nach dem Zorn, der Bajas ist zum Simbel won, der Narr zum Buhmann der Nation, zum Politclown voll Spott und Hohn. Frustriert, kastriert und amputiert, geschmiert und vorgeführt, gemiets und nerve geisteskrank und anderen Länder durch die Bank wie Israel und USA feiern, als ob nichts geschah. Die kümmert dessen feuchte Schmann, nur mir waren die größte Nann. Und wenn es für alle Zeiten bleibe, ich finde, man kann es auch übertreiben. Meine Meinung schließlich soll der wissen, man hätte Griech verbieten müssen. Und so denke ich eben, wenn es den Leuten schlechter geht, dann kommen sie vielleicht auch wieder zur Fasnacht. Ja, das verbindet dann doch. Und ich denke, das ist ein ganz schönes Schlusswort und du bist noch voll in der Zeit und der nächste Musiktitel musste nicht so schnell rausgehen, liebe.
Gut, also ich bin einigermaßen beruhigt, dass die Fasnacht nicht am Ende ist. Der Aschermittwoch kommt aber bestimmt und dann heißt es nicht mehr Na Hallamarsch, sondern The Party is Over. Wir stellen uns jetzt schon mal darauf ein mit Lonnie Dunnigan. Ja, das war es auch schon für heute mit unserer Fasnachts-Special-Sendung, lieber Klaus. Schade, ich könnte dir noch 1, 2, 3 Stündchen zuhören.
ging aber auch um wenig die Zeit.
Also ich danke dir sehr fürs Kommen und ich wünsche dir und deiner sturmerprobten Frau Ella, die ja auch bei den CCW-Frauen den Gummibärchen mitmischt, hallo Ella, dass ihr die restlichen tollen Tage gut übersteht und anschließend sehr, sehr schöne Ferien habt.
Ja, das ist Tradition. Seit 30 Jahren fahren wir in Urlaub. Jetzt wollte ich zum Schluss noch sagen, ich hoffe nicht, dass die koreanische Beerdigungstrommler-Zeremonie ein Omen ist für die Wiesbadener Fasnacht. Und dann haben wir Aschermittwoch auch wieder 9 Monate Ruhe vor der Fasnacht. Alle lieben Freunde und nahe lesen, bitte ich aber ganz inständig herzlich, wenn das Wetter einigermaßen zulässt, am Sonntag doch zum Fasnacht Fasnachtszug zu gehen. Das ist einfach das größte Fest für die Fasnachter. Für uns nebenbei noch das Weinfest, ganz klar. Im August sehen wir uns dann all wieder. Ihr Lieben, mit einem zärtlichen Hello kann sich der Groß verabschieden und habe mich sehr gefreut, hier Gelegenheit gehabt zu haben, ein bisschen mit der Frau Dr. Schostak zu plaudern, unserer lieben Jutta. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und gutes, alles, eine gute Zeit.
Aber gerne. Und ich glaube nicht, dass das ein schlechtes Omen ist mit der Beerdigungszeremonie, weil es sich ja um Brauchtum und Kultur handelt. Und wenn ihr mal Nachwuchsprobleme haben solltet, ja, ich meine, dann habt ihr immer noch diese Gruppen, unsere ausländischen Freunde, die hier in Wiesbaden ihre zweite Heimat haben und die uns dann, also dann den Fasnachtszug auch bereichern, ja?
Das stimmt wohl.
Ja, gut. Und dann kann ich nur noch sagen, vom Mikrofon verabschiedet sich jetzt Jutta Schostak und ich sage Tschüss bis zur nächsten Blauen Stunde am 8. März um 18 Uhr in Radio Rheinwelle 92,5 und verabschiede mich mit einem Titel der Jazzlegende Django Reinhardt, dem Begründer des Gypsy Jazz, der vor 100 Jahren geboren wurde. Kannst du dich auch noch daran erinnern, an deine Jugendzeit, dass du den gehört hast?
Nicht unbedingt, aber an seinen Neffen, der hier bei den letzten Rheingauer Musikfestivaltagen im Kurhaus ein super Konzert gegeben hat.
Wer war das?
Also wie der heißt, weiß ich nicht, aber es ist auch ein Reinhardt. Es ist ein Schnucke hat sein Sohn.
Schnucke hat Reinhardt, genau.
Sein Sohn. Das ist ja aber wie der Vorname ist,
das ist ja ist die mir Family. Ja.
Also, du siehst Halbwissen, Kultur, alles klar. Hello.
Hauptsache, man weiß ein bisschen was.
Ja, ein bisschen was.
So, das Ungefähre im Irgendwie. Ja. Gut, also Django Reinhardt und Minor Swing. Und damit Tschüss.
Das war doch aber jetzt nochmal richtig gut. Und Tschüss und Hello.